Ihr hört Comic Review mit Helge. Was gibt's bei dir diesmal?
Warte mal, also ich, ja, keine Ahnung, ich habe so einen Tee mir gemacht, einen leckeren, und dann noch ein paar Kekse mir hingestellt. Oder, also Fear Agent meinst du wahrscheinlich, oder?
Genau. Huhu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Comics und so. Und bevor wir...
Ich wurde jetzt gerade ein bisschen überrumpelt von Daniel. Denkt bloß nicht, das war irgendwie so vorher ausgedacht. Da hätte ich mir schon was Cooleres ausgedacht.
Jetzt mach doch mal dein Handy aus. Ja, das ist schon im Outro und im Intro, es ist bimmelt dauernd. Ja. Genau, Fear Agent. Das Interessante, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast beim letzten Besuch. Ich habe ja tatsächlich Fear Agent... die Omnibus-Ausgabe, also zumindest zwei Bände, ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende dann geworden sind, jedenfalls zwei davon habe die mir damals so gebraucht als Library Edition irgendwie gekauft, die haben halt irgendwo einen kleinen Knick in der Optik, aber egal. Hab aber, ja. So geil die sind, die Dinger, tatsächlich nie gelesen. Also ich habe
weil du sagst, so geil sind, wie die Dinger sind, du weißt es ja dann eigentlich
das Artwork immer nur angeguckt und fand irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie sperrig und hab's dann irgendwie nie geschafft und dann bin ich auch irgendwie nie dazu gekommen. Aber jetzt mach mir mal den Mund wässrig, was ist denn bei Fear Agent? Also wie gesagt, ich habe die, das sind drei Bände anscheinend drin, Reignition, My War and the Last Goodbye und von Rick Remender, Tony Moore und Jerome Opeña.
Warte mal, jetzt gucke ich mal kurz, was ich hier eigentlich für eine Ausgabe habe. Das nennt sich Band 1. Ist aber auch echt ein fetter Klotz, halt, der gerade rausgekommen ist bei Crosscult. Oder gerade, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Müsste eigentlich schon, ich dachte eigentlich, das müsste schon älter. Ich dachte irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht genau. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, wenn es nicht irgendeine neue Auflage gewesen wäre.
Ganz kurz, wann das rausgekommen ist. Aber das Buch ist ja, ich habe das bestimmt schon gefühlt 5-6 Jahre im Schrank stehen, wenn nicht sogar noch länger.
Ja, das ist ja eigentlich der große Einstieg von Rick Remender, würde ich irgendwie denken.
Boah, dass sie das so spät dann erst, das wäre ja auch seltsam. Oder die haben wir nochmal, ist das so eine Omnibus? Also wie viele Seiten hat das Ding, was du hast? So gefühlt?
Warte mal, 200 mindestens, denke ich.
Also ich sag mal so, hier, ich habe gerade mal geguckt, das ist tatsächlich erst am 16.12.2000 rausgekommen. Also bei
2000 oder 2020?
2020, sorry. Ja. Also bei Crosscult, ich gucke gerade mal, gibt es da irgendwie eine Seitenzahl? Doch hier, 256 Seiten. Also ist doch relativ
nicht so schlecht geschätzt.
Nee, und das Cover ist auch, warte mal, ich gucke mal ganz
kurz. Stehen hier aber auch die Seitenzahlen, sehe ich gerade.
Ja, das ist ja
so
ganz
gewohnt, dass clever. Da keine Seitenzahlen stehen.
Aber hier steht, da steht nur Fear Agent One, aber es hat gar keinen Titel irgendwie, ne? Nochmal extra. Also hier ist es das Reignition.
One.
Ja. Mit einem Vorwort von Rick Remender. Warte mal, ich guck mal ganz kurz bei mir. Also bei mir ist Chapter One. Das ist das Cover, was bei der deutschen Ausgabe ist, ist quasi auch wahrscheinlich das Heftcover der ersten Ausgabe. Das ist hier ein Oversize mit gefühlten 5 Kilo in der Handhalter.
Ja, aber das ist auch echt eine schöne Ausgabe. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen teurer. Also, was heißt teurer? 26 Euro für so einen Batzen ist schon auch, glaube ich, ein guter Preis. Und wie immer halt so schön oder meistens so schön gemacht mit so einem Hardcover, wie man es bei Crosscult halt sozusagen gewohnt ist. Genau, ich wollte es halt immer unbedingt mal lesen, weil ich diesen Ricky Remender halt so cool fand. Und irgendwie diese Legacy war ja so ein bisschen, ja. Und der hat ja auch Fear Agent gemacht. Und gelesen hat man es aber nie und... ja, keine Ahnung, aber dadurch scheint er ja so mehr oder weniger bekannt geworden zu sein. Also,
warte mal, ich muss mal ganz kurz abwürgen. First Edition, also das Original, kam Dezember 2012 raus. Hab gerade mal in meinem Buch geguckt. Das ist mal eine Frage. Also hat Dark Horse irgendwie das erst später freigegeben irgendwie? Warum?
Nee, glaube ich nicht.
Sag mal, die haben ja auch ganz viel anderes Zeug von dem, ne? Die haben hier dieses 7 to Eternity von Rick Remender gemacht. Was haben sie noch gemacht bei Crosscult? Also jedenfalls, man hat es gefühlt, doch eine ganze Menge. Und dann so diesen haben Einstieg... Sie
das Low, ist das auch Crosscult oder war das war, glaube ich, Splitter, oder?
Du kannst Fragen stellen. Warum kann man denn hier bei Crosscult nicht nach Remender suchen?
Black Science ist doch
das ist
auch
ja shit.
Rick Remender, ne?
Warte mal, hier mehr. Warte mal, wir müssen mal gucken hier. Suchergebnis, mehr.
Deadly Class haben sie, glaube ich, aber auf jeden Fall noch.
Der Gigant hatten wir auch. Ach, frag mich nicht. Aus dem All. Also ganz komischerweise, ich weiß nicht. Also man kann, klar, wenn einer von Crosscult hier hört, wäre es sinnvoll, wenn man in eurem Shop sucht nach Rick Remender, dass dann auch die Bücher auftauchen, die Rick Remender geschrieben hat. Nicht nur die Bio von Rick Remender, ohne dass du weiterkommst. Also entweder bin ich zu blöd, das Ding zu benutzen, nur als kleiner Tipp am Rande. So, aber jetzt.
Aber was also wirklich schon krass ist, dass, also wie viele Sachen ich hier schon vorgestellt habe von ihm. Also zum Beispiel, was ich jetzt so sehe, ist Black Science, Deadly Class, Low, Tokyo Ghost, Seven to Eternity haben wir, glaube ich, auch vorgestellt.
Genau.
Death of Glory bin ich jetzt nicht so sicher. Ja, und jetzt halt Fear Agent. Und interessant, dass du halt die Optik hier erwähnt hast, dass dir das gut gefällt, weil irgendwie. Ich bin so ein bisschen ehrlich, dass ich Rick Remender auch deswegen die Bücher auch immer so cool fand, weil der echt immer mit so richtig guten Artists zusammengearbeitet hat, die man vorher oft gar nicht so richtig kannte. Und hier, also Tony Moore, der sagt einem was.
Ja.
Und weißt du, woher du den kennst? Bestimmt, oder? Fällt's dir ein?
Hat der nicht bei Dings angefangen hier mit Walking Dead?
Genau.
Der war doch der
am Anfang der...
Das Gründungsmitglied sozusagen. Dann gab es da irgendwelche rechtlichen Streitigkeiten oder irgend sowas, ne?
Ganz genau, ja, da wollte ich auch nochmal, das hatte ich auch nochmal hier nachgelesen, es war echt ganz interessant. Und zwar, was man hier so gelesen hat, können wir auch euch nochmal verlinken, den Wiki-Artikel. Der hatte nämlich, der kennt den Robert Kirkman schon, weiß ich nicht, seit der Jugendzeit oder so, als wenn die, ich weiß nicht, ob sie in der Schule, also jedenfalls seit Ewigkeiten. Und trotzdem hat er den dann verklagt, weil er halt meinte, dass er ihn so ein bisschen gedrängt hat, da auszusteigen und dann irgendwie die Rechte abzugeben. Und es hört sich schon nach einer ganz schön fiesen Nummer hier an, wenn man das erstmal so liest, dass da gab es wohl von Robert Kirkman mal so ein Interview, wo er gesagt hat, wie man mit Zeichnern umgehen muss. Und dann hat er halt so, am besten macht man das in hinterlistiger und betrügerischer Absicht. Und ja, und die Anwälte und halt auch dieser Tony Moore meinten halt dann, dass das wahrscheinlich auch auf, also so ein bisschen Gag, aber wahrscheinlich auch wirklich ernst gemeint war, weil das halt sozusagen sein Werdegang war. Und dann sind die echt vor Gericht gezogen und dann im Gegenzug wurde er auch dann noch von Robert Kirkman verklagt. Und irgendwie haben die sich dann außergerichtlich geeinigt, was ja wahrscheinlich auch heißt einfach, dass Robert Kirkman da so ein bisschen Schuldeingeständnis oder so, oder weiß nicht, ob die Freundschaft dann doch größer war oder so, aber ich fand es schon eine krasse Geschichte.
Weil also von, du meinst von Kirkman, ja, Geständnis, dass der den irgendwas dann abgedrückt hat, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ja,
garantiert. Der wird einfach gesagt haben, pass auf, du kriegst jetzt 1% von allem oder so. Ja, also, weil, darfst nicht vergessen, diese Fernsehserie und so. Also, so toll auch Autoren sind, ich kenne es ja mit Hubertus, weißt du, meistens ist es so, dass bei Comics, jedenfalls im deutschen Raum und so, und wenn du halt nicht der Superstar-Autor bist, dann interessieren sich die meisten eigentlich nicht besonders für die Autoren. Und man kann es auch mal ehrlich sagen, Robert Kirkman, wenn er das jetzt als so einen Roman geschrieben hätte oder so, das hätte wahrscheinlich niemals so einen Anklang gefunden oder er hätte gar keinen Verlag gefunden oder wie auch immer. Aber er hat halt diesen sehr, sehr begabten Zeichner gefunden und der, also vielleicht ist die Idee von ihm größtenteils und super und so, aber vielleicht hätte er es einfach nie gemacht auch, wenn er ihn nicht gehabt hätte.
Wobei, ne?
Ich habe übrigens auch schon vorher zusammengearbeitet bei diesen, wie hieß das nochmal, irgendwas mit Battle Pope oder so,
ja,
haben die, glaube ich,
ja,
sogar
ja,
schon
aber,
vorher
gemacht. Ja, genau. Aber war das, nee, Battle Pope, ist das auch von den beiden? Nee, oder? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, das habe ich doch damals auch gelesen, aber...
Ich glaube, der hat da auch schon mitgemacht.
Warte mal hier, Battle Pope ist, zwar Künstler ist Tony Moore.
Ja,
und wer ist denn der Artist dahinter? Und Robert Kirkman, ja doch, hast recht. Hast
genau.
Bei allem recht.
Ist doch klar. Man informiert sich doch, ist doch klar.
Ja,
natürlich. Also jedenfalls fand ich ganz interessant und ich kenne sowas halt einfach, weißt du, man hat demjenigen dann wirklich auch, man hat es dann zusammen erschaffen und man sollte dann auch, also sowohl die Arbeit vom Autor, aber auch vom Zeichner nicht unterschätzen, weil der macht auch dann, also der gibt auch so ein bisschen den Ton an und macht die, also es ist ja auch so eine Art Regie oder so und ich sag mal, ich fand die ersten Hefte am coolsten. Ich war richtig enttäuscht, als der Zeichner dann gewechselt hatte, weil das halt so cool aussah.
Reden wir jetzt von Fear Agent oder von Walking Dead?
Nee, immer noch von Walking Dead.
Okay.
Weil ich das so cool fand. Naja, ist ja auch egal, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf Walking Dead eingehen, aber jedenfalls der Typ, auf jeden Fall eine, kann man sagen, eine große Nummer, also alleine schon durch diesen Auftritt halt bei Walking Dead und den ganzen Covern, die er da gemalt hat. Ich habe mich da nämlich ein bisschen vertan. Ich dachte Tony Moore, ich dachte irgendwie, das wäre, irgendwie habe ich Tony Daniel da im Kopf gehabt, weil ich den auch einen coolen Zeichner finde. Hab den aber auch da nicht so ganz wiedererkannt und irgendwann dann an den Gesichtern so, der sah halt aus wie dieser Rick von, so ein bisschen, der, dieser Fear Agent hier, so ein bisschen wie der Rick von Walking Dead halt.
Die etwas also kann kennt schon den Zeichen sowas, hier. Ne? Ja, sieht schon irgendwie so, geht schon die Richtung.
Naja, wie auch immer, ein bisschen sehr weit abgeschwiffen wieder am Anfang. Aber Fear Agent, ja, das kam dann nach Walking Dead raus. Und ja, also man muss echt sagen, was für ein cooler Auftakt direkt. Also da, das beginnt mit so einer Mission auf einem fremden Planeten. Und zwar hatten bisher die menschlichen Siedler hier keine Schwierigkeiten mit den einheimischen Außerirdischen. Doch auf einmal kommen die dann aus den Höhlen, aus ihren Höhlen raus. Und also so, das sind diese vom ersten Cover, was du gesehen hast, also so eine grünen mit Dreadlocks, irgendwie so, ja, ein bisschen wie Urmenschen vielleicht oder nur so in Lendenshorts und so. Und die kommen da auf einmal aus ihren Höhlen und verprügeln die Menschen und klauen deren teure so Terraforming-Tools und so. Und unser Held versucht, die Sachen dann wieder zu besorgen und kommt ein paar Mal in sehr, ja, ich sag jetzt mal brenzlige Situationen. Ist auch wirklich sehr cool geschrieben. Also der hat immer so einen lustigen Spruch parat. Ist irgendwie so ein bisschen runtergekommener, eigentlich so ein bisschen, ja, so ein Versoffener, der seine Frau verloren hat. Und ja, so ein bisschen so ein Assi-Typ auch. Das kommt später nochmal ziemlich cool dann zur Geltung. Und das ist halt schon wirklich immer witzig geschrieben. Und er findet dann irgendwann dieses Diebesgut. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, Heft 1 sozusagen. Und da sind dann wirklich einfach zu viele von diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Außerirdischen. Und er denkt sich dann noch so, ah, hinter die nächsten Ecke, da finde ich, da wird schon meine Rettung sein. So ist es immer. Und stattdessen ist dann da so ein riesengroßer Außerirdischer. Das ist eigentlich also wie so ein Gehirn mit riesigen Tentakeln. Und das kann auch noch irgendwie mit seinen Gedanken Befehle aussenden. Also ja, also der kann dann sozusagen ihn steuern und der hat dann aber so einen Schutzhelm dagegen und aber die Außerirdischen haben halt nicht diesen Schutzhelm und also das heißt eigentlich der, also die sind nur deswegen so böse sozusagen wegen diesen Typen mit den Tentakeln, der die halt so steuert und ja, also die wollen gar nicht klauen, sondern müssen es dann irgendwie tun. Wie auch immer, läuft alles nicht so ganz nach Plan. Am Ende zündet unser Held dann ja, versehentlich eine kleine Atombombe tatsächlich. Und wir erfahren endlich seinen Namen. Dann, der heißt Heath Hudson. Oder, nee, Houston, glaube ich. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, wie auch immer. Heath Houston, glaube ich, genau. Ist so eine Art Alien-Jäger. Der letzte der sogenannten Fear Agents. Und das ist wieder so eine, im ganzen Weltall anscheinend, so eine legendäre Truppe. Und er ist halt der letzte von denen. Und aber wie gesagt, bei ihm ist anscheinend auch irgendwie was schiefgegangen, dass er so ein bisschen runtergekommen ist und so. Egal, also jedenfalls, was hier dann passiert ist, das wird aber keinen Ärger geben, denn wenn die Bullen ihn denn gesehen haben, dann, dann wären sie es ja, ja, keine Ahnung, wären sie halt mit explodiert halt wahrscheinlich oder wie auch immer. Also jedenfalls wird er wirklich, finde ich, super lustig eingeführt und als nächstes kriegt er dann sozusagen seinen, oder so einen richtigen, das ist halt nur so der Auftakt, und dann kriegt er dann wirklich mal einen richtigen Auftrag und soll dann so eine Station kontrollieren, zu der der Funkkontakt abgebrochen ist. Und eigentlich will sich da Heath dann eigentlich nur kurz mit Alk und Treibstoff eindecken. Als er dann merkt halt, dass die Station einfach nur verlassen ist, dann will er halt ein bisschen das beklauen, die Station so, sozusagen. Und dann trifft er auf einmal auf die sogenannten Schlemmer. Und das sind halt wieder, das sind andere Tentakelwesen, aber auch Tentakelwesen, die irgendwie alles Fleisch augenblicklich ja, verzehren und dann direkt, also nur Eier auch ausscheiden. Also so eine sehr, eine der, wie wurde es hier genannt, irgendwie eine der effektivsten Lebensformen sozusagen. Die haben gar keine Ausscheidung außer direkt Eier. Also es werden einfach immer nur mehr, wenn sie essen. Und bei seiner Flucht trifft er dann auf so eine Wissenschaftlerin, auf eine ganz lustige Art, aber die will ich jetzt auch nicht verraten. Und die belauschen dann diese Außerirdischen, also diese Schlemmer, ach nee, nicht die Schlemmer, nee, Quatsch, die belauschen so einen anderen Außerirdischen, die diese Schlemmer dann sozusagen in so eine Transporter reinladen, um sie dann zur Erde zu bringen. Und diese Außerirdischen, die hatten anscheinend schon so eine Vorgeschichte mit der Erde, wurden irgendwie da mal, keine Ahnung, als wenn die Menschen da vielleicht ihren Planet kaputt gemacht haben oder irgendwie wollen die sich jedenfalls rächen anscheinend. Und Heath will dann mit Warp-Antrieb dieses Raumschiff von sich starten und ja, also um diesen sogenannten Dressiten heißen die, diese Außerirdischen, die die Schlemmer da zur Erde bringen wollen, um dorthin zu kommen, um die vorher zu warnen, die Menschen. Aber er wurde anscheinend reingelegt und die Dressiten haben sozusagen so eine Art Falle ausgelegt, indem sie da keinen Treibstoff reingepackt haben, sondern so ein, also kein Warp-Treibstoff, sondern so ein Hyper-Treibstoff, was immer das jetzt auch heißen soll. Also jedenfalls wird das Schiff viel, viel schneller, als es eigentlich werden dürfte und kracht schon so halb auseinander und die müssen dann auf so einem seltsamen apokalyptischen Planeten landen. Und ja, keine Ahnung, es geht dann auf jeden Fall noch ziemlich cool weiter. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, muss aber auch eingestehen, dass ich es nicht ganz zu Ende gelesen habe. Ich hatte eigentlich, also ich habe damit so krass gerechnet, dass wenn er es nicht schon vorgestellt hat hier bei Comic Review irgendwie vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren oder so, dass er es dann mindestens jedenfalls gelesen hat und habe dann gesagt, ja, Daniel, vielleicht kannst du mir da noch mal ein bisschen, auch noch mal ein paar Sachen sagen, wie es vielleicht dann endet oder so, ob es dann auch cool ist. Aber jetzt, ja, diese Überraschung, dass er es auch noch nicht gelesen hat.
Nee, 2 Omnibus-Bände zu Hause und nicht gelesen. Mich hat ja immer die Figur, ich meine, ich habe die, wie gesagt, deswegen habe ich es mir damals gekauft. Vielleicht habe ich auch ein, 2 Hefte mal so quer gelesen gehabt, ganz am Anfang. Mich hat ja immer die Hauptfigur so ein bisschen an Han Solo erinnert, auch so vom Äußeren, ja. Aber halt nur einer, der so abgehalft hat und ein bisschen versoffen ist und quasi nun von seinem ehemaligen Ruhm als Fear Agent da noch weiterlebt. Also ich fand die Idee immer super, aber wie gesagt, warum auch immer, es hat nichts, das Artwork ist geil, die Farben sind grandios, also Peña macht da einen grandiosen Job. Wie gesagt, in diesem, ich sag mal, in dieser Omnibus-Variante gibt es hier hinten dann auch noch so ein Sketch-Teil von Moore und mit kleinen Anmerkungen, was ist alles so gedacht und so ein paar, ich weiß nicht, das sind glaube ich sogar
hier auch.
Ja, so ein paar extra kleine Bonus, ich will mir sagen Heftchen, wie auch immer, also so, wo so anderes Artwork, ein anderer Look da präsentiert wird, was eigentlich ziemlich geil ist.
Ist das auch noch mit dran?
Ja, ich denke mal, das sind so One-Shots mäßig, das heißt also Wild
Aber Goose. Aber von anderen Zeichner dann oder wie
funktioniert warte mal, das Wild Goose ist auch ein anderer Autor von Ivan Brandon und Raphael Albuquerque ist das sogar. Oh, und dann gibt es noch R&E. Wer ist denn da der Autor? Ach, das steht gar nicht hier. Jedenfalls, das sind so ganz kleine Mini-Geschichtchen. Also die sind 3, 4, 5 Seiten lang oder sowas. Die sind so am Ende dran gepackt nochmal. Oder How to Surf Man. Das ist auch von Mark Richards und Mikey Ferritor. Also sind verschiedene...
Ja, aber da sieht man ja schon, wie populär das ist, ne? Wenn dann also, sogar andere Leute da kleine ja, Spin-Offs zeichnen, das ist schon cool.
Sachen dabei steuern. Deswegen, ich finde, also wie gesagt, es ist, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie die Deutschen das nachher umsetzen, also der Crosscode, ob die diese ganzen Bonusmaterialien auch noch jeweils mit reinpacken in die Trade, nicht Trade Paperbacks, also die Hardcover-Geschichten. Die Größe? Größer als A4 oder wie groß ist das Buch?
Nee, das ist so A5 halt so ein bisschen, ne?
Okay, also das was so, ich habe, also das ist so ein Tick größer als, also breiter A4 und ein Stückchen länger noch. Also ich glaube, das innen drin, also ohne die reinen Seiten, das sind glaube ich so A4, warte mal.
Wow.
Auch, also oben, also A4 und noch 1 Zentimeter oben dran, keine Ahnung, vielleicht irgendeinen.
Und dann auch so dick, dann so ein fettes Ding auch noch.
Ja, und dann, warte mal.
Okay, das ist natürlich wirklich richtig schwerer Klotz dann.
Ja? 4,5 Zentimeter dick.
Wahnsinn.
Und gefühlt, wie gesagt, wenn ich es jetzt vergleichen würde, bestimmt 3, 4 Kilo. Also es ist schon extrem. Da kannst du auch einen damit erschlagen. Zur Not.
Also so abschließend halt, wie gesagt, ich finde es total cool gemacht. Vor allem auch diese Interaktion von diesem Heath und dieser Wissenschaftlerin, die ja da, die hat er nicht mal gerettet. Die hat da genauso Probleme gehabt. Aber die entkommen halt zusammen. Also diese Interaktion von denen. Und dann gibt es noch so eine künstliche Intelligenz an Bord des Schiffes. Und es ist einfach irgendwie echt witzig gemacht. Weil wie du schon meinst, Han Solo, da musste ich auch dran denken. Aber halt wie so ein Han Solo vielleicht, der ab 18 ist oder so. Halt einer, der säuft, der irgendwie Ausdrücke droppt und die Wissenschaftlerin, die kommt da halt rein und ist direkt angeekelt von dem ganzen Müll, der da drin ist und fragt dann so, ist es hier Kotze an der Decke und so? Und es ist so, also man kann sich das Raumschiff wirklich wie so eine Messi-Junggesellenwohnung irgendwie vorstellen. Und das Lustige ist halt auch, dass er hatte halt, wie gesagt, anscheinend irgendwann mal eine Frau, da habe ich jetzt noch nicht, es wird bestimmt nochmal genauer irgendwie aufgeschlüsselt, was da war oder so, aber witzig ist halt auch, dass es halt nicht so ist, wie das meistens halt ist, dass du dann direkt irgendwie Love Interest mäßig, dass er irgendwie probiert da cool zu wirken vor der Frau oder so, sondern der ist halt genau dieser Assi halt, obwohl sie da ist, aber man auch so ein bisschen natürlich wie Han Solo, ne? Der hat ja auch immer, die haben sich ja auch immer so ein bisschen, obwohl ich glaube, er fand da wahrscheinlich Leia auch schon immer cool, aber hat er trotzdem immer so ein bisschen gegen sie. Also so, was ich lieb, das neckt sich mäßig. Und hier kann man sich eigentlich auch schon vorstellen, dass das vielleicht mal was wird. Oder vielleicht geht es ja auch in eine ganz andere Richtung dann. Das hätte mich jetzt halt alles mal interessiert.
Sorry, kann ich leider nichts dazu sagen. Ja. Aber mal eine ganz andere Frage. Also ich habe gerade mal geguckt, auf der Seite von CrossCult steht nichts und auf der anderen Plattform steht auch nichts, ab wann dieses Buch ist. Was würdest du schätzen? Weil du sagst, ist das schon 16 plus oder 16? Oder ist das jugendfrei?
Ich glaube, das ist bei Comics immer gar nicht so ein Thema, oder?
Naja, nee, doch, ich glaube, also ich habe mal geguckt, weil das Problem ist, dieser kleine
Segway. Deutschland auch? Ist doch eher in den USA, glaube ich, oder?
Naja, aber die schreiben trotzdem das hin manchmal. Weil der kleine Segway ist nämlich deswegen, weil mein Ältester, der quasi hat quasi meine Comicbibliothek durchforstet und ich hatte ihn, Vampire Boy, dachte ich mir, ja, das ist ein Junge, Vampir. Und irgendwann meint er so, nachdem er den ersten Band gelesen hat, ja, da ist aber ganz schön viel, so, weißt du, Beine breit gespreizt und die Frau fragt ihn, ob also nicht ihn,
mein
Sohn.
Nee, oder?
Ja, doch, ist irgendwie mit drin und dachte mir, vielleicht doch noch ein bisschen zeitig. Und da hatte ich geguckt und dann stand auch irgendwo da ab 16 oder sowas, da stand es da. Und mein Problem war nämlich dann, Bücher zu finden, wo ich sage, die sind lesbar. Es ist nämlich verdammt viel, also auch die ich zufällig im Haus habe, es gibt sicherlich ganz viele jugendfreie Dinge, aber ganz viel Gewalt, Sex und irgendwie gefühlt, am Ende dann des Tages dachte ich mir, es gibt kaum Bücher, also Comics für Kids, auch die ganzen Marvel-Gedöns-Geschichten, wo das mal so ein bisschen Jugend, also wo es spannend ist, wo es die trotzdem unterhält, wo aber nicht gleich hier die Köpfe fliegen oder wie gesagt, da es wild getrieben wird, wie ohne Ende. Das ist schon ein bisschen ein Problem.
Also es gibt ja so, ich weiß nicht, ob das dann schon wieder zu jung ist oder so, aber Reprodukt hat ja diese Schiene da von Kindercomics.
Ich glaube, das ist schon wieder zu.
Weiß ich nicht, dieses Hilda oder so, das ist, glaube ich,
Hilda
auch
und
gar
die Mitternachtsriesen, ja, nee, das stimmt, das könnte ich mir auch nochmal
so ein bisschen
an die Hand
gruselig
geben.
Teilweise und so sogar.
Ah, das weiß ich nicht. Die haben ja auch, ist das Cross-Cult mit diesen Dinosauriern, auch von Kirkman? Wie hieß denn das? Dinosaur, mal gucken, was bei Dino ausspuckt. Es gibt ein paar, Super Dinosaur, also wo Kirkman quasi für seine Kinder das geschrieben hatte und da. Weiß ich nicht, das ist in Deutsch, oder Invisible ist, glaube ich, auch noch so in die Richtung, was noch einigermaßen okay ist. Aber es ist halt echt schwierig geworden, da, wie soll ich sagen, ja, die passende Lektüre zu finden, ohne da gleich Anstoß zu nehmen. Also wo es auch spannend ist, also wo das halt nicht so Kinderkram ist, wer von euch aus dem Osten kommt, nicht Bummi-Niveau hat. Gibt es eigentlich immer noch Bummi, ich weiß gar nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und?
Habe ich nie gehört, ja? Bummi. Ja. Keine Ahnung, was das ist.
Okay. Nee, das war ist auch so ein DDR-Comic, aber halt für die kleineren total.
Bummi für die Dummies.
Bummis. Aber ich glaube, es gibt auch noch irgendeine so eine Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das haben wir irgendwo nochmal gesehen. Na egal. Das ist Geschichtsunterricht.
Also, was ihr ja nicht gehört habt, das war gerade ein ganz kurzer Abbruch und es war irgendwie so witzig, das wollte ich noch erzählen, weil irgendwie hat. Irgendwie gerade Daniel sowas wie, ja, und dann sind da Dinosaurier oder irgendwie so. Und dann war der Ton weg, als wenn es so ein letzter Hilferuf war. Das, ich weiß nicht, sind es die Bummis oder was?
Nee, die Dinosaurier waren, jetzt müssen wir doch weiter ausholen. Nee, das war dieses, bei CrossCult, die haben, jetzt habe ich mal den Namen vergessen.
Ich wäre jetzt fast nach Bad Salzungen gefahren,
fast,
um mich zu retten vor den
Super Dinosaur, das hat Kirkman ja auch gemacht.
Ah, ja.
Genau. Und das hatte ich aber schon mal vorgestellt, okay. Das findet ihr auf Comic Review auch. Könnt ihr gucken, und das ist tatsächlich auch was für Kids, weil Kirkman das halt damals für seine Kinder geschrieben hat, damit er auch mal mit ihr was lesen können, wo sie nicht gleich versaut werden.
Nicht nur Zombie-Geschichten.
Genau, so ungefähr. Ja.
Ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen rausgekommen. Ich wollte noch ganz kurz eine kleine News unterbringen. Und also jetzt so new, das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Das ist ja so eine große Nachricht gewesen. Weißt du schon, welche ich meine?
Nö, tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
Joe Biden ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten.
Der Vereinigten Star Wars also, AG.
Genau. Nein, der neue Lucky Luke.
Ach
ist,
ja.
Oder der ist von?
Ralf König, ne?
Genau. Oder was heißt der Neue? Also, das ist ja.
Aber das ist ein Hommage-Band oder irgend sowas.
Das ist wieder dieses, genau, diese Hommage, denke ich mal. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Knaller. Irgendwie Ralf König gilt ja wirklich immer als der größte deutsche Comiczeichner, was ich immer auch irgendwie ein bisschen seltsam finde, aber wahrscheinlich, also ich weiß nicht, an mir ist er eigentlich, klar, ich habe diese Verfilmungen, habe ich irgendwie eine gesehen. Dieses, der heißt es, der bewegte Mann?
Der bewegte Mann, ja, das war, glaube ich, das Ding, wo er damit.
Genau.
Größten Erfolg hat, würde ich mal behaupten jetzt, also mal unterstellen.
Genau, aber das Comic an sich kannte ich gar nicht.
Nee, ich
und
nicht.
Eigentlich ist er ja so ein bisschen so, also was heißt ein bisschen, ist ja so eher in der schwulen Szene wahrscheinlich unterwegs, ne?
Ja, ja.
Also die Comics haben auch immer so ein bisschen Anleihen, so. Und ja, also weiß nicht, ob das, also wahrscheinlich trotzdem für alle natürlich, nicht nur in der schwulen Szene wahrscheinlich beliebt, aber da, also müsste man vielleicht einfach mal lesen, aber ich finde diesen Stil und so, das sieht schon echt witzig aus, aber man merkt halt auch hier direkt wieder, wenn du dir das Cover anguckst, ich weiß nicht, Zarter Schmelz heißt es, ne?
Ja.
Und dass da richtig die Hose von Lucky Luke ist, so, halt so richtig ausgebeult, ne?
Naja, also wie gesagt, ich...
Diese hautenge Jeans und dann, naja, ist ein bisschen, fand ich irgendwie witzig. Und was auch witzig ist, irgendwie anscheinend Zarter Schmelz, das geht anscheinend wirklich um Milka-Schokolade.
Ja, oder um einfach er hat so ein bisschen Schokolade, ja, ja. Aber
ja, und er hat mit so einer lila Packung und hier gibt es einen so ein Promo-Bild, also, wo dann wirklich so eine lila Kuh auch im Hintergrund ist. Also was das wohl für eine Geschichte wird, aber ich bin total gespannt. Eigentlich, also könnt ihr mal bitte schreiben, was da vielleicht zu empfehlen ist von Ralf König, weil das wäre eigentlich echt mal, also wenn das wirklich der krasseste oder der erfolgreichste, sage ich mal, deutsche Comiczeichner ist, dann ist es ja eigentlich schon krass, dass wir hier vom Comic-Podcast, vom größten Comic-Podcast
ever
der Welt, ja, wahrscheinlich, der Welt. Deutschlands vielleicht, nee, nicht mal.
Das Großdeutsche,
also, aber Reichs. Dass wir jedenfalls nichts davon wissen, so richtig, ne?
Die es nicht kennen. Ja, ich mag den
auch. Ralf König, übrigens lustig, ne, der Typ, der Lektorat gemacht hat bei, oder der uns, weiß nicht, wie nennt man sowas, Redakteur oder so bei Alisic gemacht hat, der heißt Ralf Kaiser und deswegen komme ich da immer durcheinander. Ihn habe ich, weiß ich, wie oft Ralf König genannt und jetzt gerade hätte ich auch wieder Ralf Kaiser fast gesagt. Das ist halt echt, ist schon witzig, der eine Comiczeichner und der andere beim Kasen Verlag, das ist schon, kommt man schnell durcheinander.
Wobei ich es fast ein bisschen traurig finde, es ist halt tatsächlich wieder so ein, also ich meine, logisch, die Verlage wollen ja mit Geld machen, ne? Die suchen sich halt irgendeine Nummer, geben hier Herrn König x Euro und sagen, hier, mach mal einen Lucky Look draus. Dann kaufen die Leute das einfach schon, weil Ralf König das Ding gemacht hat und dann ein Lucky Look draufsteht. Persönlich, mir gefällt das Cover schon nicht so. Ich mag diese Knubbelfigur nicht so richtig und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie es funktioniert. Und am Ende kaufe ich es vielleicht dann doch, weil ich wissen will, wie es dann innen drin aussieht. Es ist manchmal ein Teufelskreislauf. Also ein kommerzieller, gut erfolgter Teufelskreislauf, der irgendwie für den Verlag funktioniert. Ob ich als Leser dann zufrieden bin, weiß ich nicht. Weil ich mit Ralf König tatsächlich, also nicht mit den Comics nie was anfangen konnte, so richtig.
Ich glaube, das ist wirklich halt witzig. Und also keine Ahnung, verbessert mich gerne, wenn es wirklich, also ich glaube, dieser bewegte Mann, das war doch auch dieser Ehemann, der dann so sich mehr oder weniger outet, oder
sowas? Frage, habe ich auch nicht geguckt. Was war da mit Til Schweiger, auch, ne?
So ein bisschen so eine
Was? War das nicht mit Til Schweiger irgendwie in der Hauptrolle?
Genau.
Oh, behaupte ich jetzt mal.
Wo, glaube ich, der noch nicht ganz so einen schlechten Ruf hatte auch. Aber jedenfalls, keine Ahnung, also wenn das jetzt, ob das jetzt hier immer im schwulen Milieu da seine Geschichten spielen, ich könnte mir sogar vorstellen, ja, weil diese typischen, weißt du, wir hatten doch neulich auch mal so eine Nachricht, glaube ich, da das, als wir noch die Comic-News und so hatten, habe ich doch sowas mal gebracht, dass irgendwie so eine Wand in Belgien, ne?
Ja.
Weißt du noch?
Ja, ja.
Hatte ich erzählt, dass die von Ralf König gemalt war und dann sich irgendwie diese LGBT-Bewegung so ein bisschen beschwert hat, weil die Schwarzen so ein bisschen klischeemäßig gemalt waren und der Mann, der als sozusagen, also der Transvestit oder weiß jetzt nicht, wie man das richtig ausdrückt, also der Mann, der so sich als Frau verkleidet hat, der hatte dann auch, war so dick und irgendwie so behaart und die haben da als gemeint, das sind voll die Klischees, was ich halt irgendwie so. Also haben wir ein bisschen drüber diskutiert, weißt du, aber das ist halt in dem Fall, finde ich es wirklich so seltsam, weil das ist halt jemand, der wirklich aus dieser Bewegung kommt, weißt du, der sich halt wirklich auskennt und diese Typen halt auch cool, also karikiert irgendwie, ne, diese, ja.
Aber da frage ich mich schon wieder, ob das schon wieder Teil der PR-Maschinerie war für das neue Buch, was da kommt, weißt du, das ist dann schon, wenn du schon so ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr vorher schon mal so wieder ein bisschen ins Gespräch kommst mit sowas.
Von ihm gehört hast, ja.
Und dann kommt dann, jetzt macht ja auch noch ein Lucky Luke und keine Ahnung, Zarter Schmelz und tralala, Männer, oberkörperfrei, Knubbelnasen, muss ich kaufen. Also ich weiß es nicht.
Wie gesagt. Also jedenfalls, ich bin schon gespannt. Also ich finde es halt cool immer, wenn sich, also ja, das ist jetzt so ein bisschen, also deutsche Comiczeichner haben halt, weiß ich nicht, sind halt nicht so, so krass vertreten auf dem internationalen Markt und dann freut man sich natürlich, dass der mal hier irgendwie die Ehre bekommt, einen Lucky Luke zu malen. Ja,
aber dann hätte ich auch gerne mal so ein High-Polish-Ding mit deinem Stil. Also weißt du, so ein...
Das fände ich fände es super, ja, ja, klar.
Da wäre ich dabei, ja, muss man mal gucken, ob man das einreichen kann, weil das wäre mal was auch, dein Stil ist ja ein bisschen, sagen wir mal so, dieses Franco-Belgische ist ja ein bisschen daneben. Also in meiner, weißt du, also du, Franco-Belgisch ist ja mehr so geradliniger, etwas ruppiger und deiner ist ja schon so high-polished, toll irgendwie. Aber ich kann mir vorstellen, dass das denen wieder zu bunt und zu gepflegt wäre dann. Das ist dem
ja, aber wäre vielleicht halt auch wirklich, würde wahrscheinlich echt rausstechen auch, ne? Also ich würde sowas auch gerne sehen, auf jeden Fall.
Wir fragen mal. Nee,
jetzt, ich meine, auch wenn jemand anders sowas in so einem ähnlichen Stil vielleicht machen würde oder so, fände ich halt cool. Weißt du, wie dieser, zum Beispiel, ich hatte doch mal dieses eine Lucky Luke vorgestellt, was so, so ein bisschen realistischer alles aufgefasst hat, ne? Wo man dann, wo das Pferd zum Beispiel auch nicht sprechen konnte und so. Und da war ich ja dann auch ein bisschen enttäuscht, dass es dann aber doch so von den Farben und so, im Gegensatz zum Cover, wo es so ein bisschen realistischer aussah, dann so ein bisschen flach war und so. Und ich glaube, das wäre ganz cool, diese Figuren auch mal einfach anders koloriert zu sehen und so zum Beispiel. Hm. Naja, egal, jetzt sind wir wirklich weit wieder abgekommen vom Thema.
Also fangen wir nochmal an, also schließen wir den Kreis nochmal, also die Bewertung, Fear Agent, Daumen hoch, Daumen runter, seitlich, mit Krone, mit Auszeichnung, mit einem Herzchen, mit zartem Schmelz bedeckt.
Daumen hoch auf jeden Fall und ja, sagt mir doch auch nochmal, wie ihr es findet, wie es weiterging und ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen, weil es mir schon sehr gut gefällt und dann vielleicht schiebe ich ja nochmal so eine Krone hinterher oder so, aber ich meine, Daumen hoch, wie gesagt, diese Krone ist wirklich selten und wir haben ja noch Anfang des Jahres, also da wollen wir mal nicht übertreiben.
Perfekt. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann nächste Woche hören wir uns wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle oder wie das heißt, keine Ahnung, im Podcast
Catcher. Wie es mal hieß damals vor 30 Jahren oder
das
so.
Sind ja, ich habe letztens noch ganz kleiner Exkurs, dann ist wirklich Schluss, versprochen. Mit meiner besseren Hälfte darüber gesprochen. Allein schon dieses Symbol Diskette beim Abspeichern, ne? Verstehen die Leute nicht mehr. So ein Telefon, dieses Symbol, dieses Hörers, den früher jeder kannte, verstehen Kinder auch nicht mehr, weil die so Ding nie gesehen haben. Und wie war das letztens? Einer meinte, Da war so ein Telefonhäuschen, also so ein, wie heißt das, Telefonzelle. Und da hatte das Kind gefragt, den Vater irgendwie, ja, hier, was ist denn das? Und dann meinte er so, naja, da hat man früher, weil es nicht überall Telefone gab, sind die Leute hingegangen und haben telefoniert. Und dann das Kind, nee, Papa, jetzt mal ernst, verarsch mich nicht. Was ist das Ding, weißt du? Also, die leben relativ echt kurz danach und trotzdem ist es schon wieder böhmische Dörfer für den einen oder anderen.
Das ist ja wirklich heftig.
So.
Ja, klar. Das, also ich meine, obwohl die ja sogar wahrscheinlich noch so ein Schnurtelefon oder na, vielleicht also jedenfalls irgendein Festnetztelefon haben, was zu Hause auch klingeln wird, höchstwahrscheinlich.
Ja, fest. Aber selbst nicht. Die sind ja schon mehr so. Ich meine, hast du noch eins mit einer Schnur dran, so einer langen Schnur? Wir hatten letztens auch so
ein... Aber im Büro hatte ich zum Beispiel damals noch eins, weil ich irgendwie halt eigentlich nicht so, man weiß ja immer noch nicht so ganz genau wegen, also jetzt kommen wir wieder so weit ab, aber wegen Strahlung und diesen ganzen Krams. Und da geht es ja auch immer darum, dass du so eine, wenn du so eine Station hast mit so einer Handgurke da, dass du dann theoretisch da die ganze Zeit sozusagen diese Verbindung zu dem Telefon aufgenommen wird.
Dauersendest so, quasi.
Halt mit Funk halt oder mit irgendwelcher Strahlung. Und da gibt es aber, ich habe mir dann extra so eins geholt, wo du dann so einen Echo-Modus einstellen kannst, wo das so ganz, ganz gering ist. Aber selbst dann, ne, wenn es, also vielleicht kommt eines Tages mal raus, dass es alles gar nicht so toll ist, das ganze WLAN und, also WLAN
geht. Dahin sind wir alle schon tot, Mensch. So,
ja, und vielleicht deswegen,
und genau. Mit diesen aufbauenden Worten verabschieden wir uns in das Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Schreibt in die Kommentare bitte.
Ja, bitte. Hi und schön, dass ihr noch dran seid. Das ist Ausgabe, jetzt habe ich es vergessen, weil ich das Trade Paperback offen habe und nicht das einzelne Heft. Deswegen ist mir auch ein Malheur passiert, also das ist ja nicht für euch ein Malheur, aber jedenfalls Ausgabe 41 von Why Not. Malheur insofern, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich nämlich die letzten beiden, also 41 und 42 in einem Zug gelesen habe, weil beide zusammen einfach grandios sind. Ich muss zwar rückblickend sagen, vielleicht ist die nächste, so viel schon mal vorweg, ein grandioses Heft. Die 42 ist noch besser als dieses ganze 41er Gedöns. Nee, die 41 ist gut, aber die gibt es ein bisschen Backstory. Also erstens springen wir rein und Jorek und Dr. Mann werden von Menschenfressern wie heißt denn das? Menschenfresser. Ja, Leute, die mit Kannibalen genau verfolgt, weil in Australien quasi das Essen irgendwie alles, also, ne? Nee, die sind Papua-Neuguinea, Port Moresby. Naja, wie auch immer. Da ist ein Sprung, da musste ich auch nochmal zurückblättern und dachte, irgendwas habe ich überlesen, aber nein, das ist einfach so ein Sprung. Grandioses Cover, denn da ist nämlich 355, also unser junger Agent, als Kind. Und wir erfahren in diesem Heft so ein bisschen über sie mehr. Finde ich super gelöst, denn wir sehen, wer der Vater ist, was der Hintergrund ist, wie sie plötzlich dann, wir wissen ja, es ist eine Weiße, wie sie zur Weißen geworden ist. Ganz, ganz großes Kino, ganz gefühlvoll und dann wird sie reingenommen in ein Foster Home und dort trifft sie auf eine Rekrutin, die hat auch einen Namen, die haben alle irgendwie Nummern irgendwie, fragen mich nicht, schieß mich tot. Und jedenfalls, die zeigt ihr erstmal, was Kämpfen bedeutet und trainiert sie und bildet sie aus und dann kriegt sie den ersten Einsatz und dann merkt man, dass sie halt wirklich so eine ganz taffe ist. Und am Ende, sie kriegt innerhalb dieses Buches eine Lektion erteilt, so was der stärkste Muskel ist und das ist der Kaumuskel und am Ende trifft Ausbilder auf Novize, junger Agent und es kommt zu einem Showdown. Sie soll nämlich, also die Ausbilderin, die verlässt irgendwann den Ring und soll den Präsidenten ermorden. Naja, und dann kommt das, die letzte Lektion, die sie gelernt hat, kommt dann nochmal und am Ende steht sie ganz tough da. Also das ist so ein kein Füller, aber es bringt so ein bisschen Tiefe in die Geschichte rein. Also wir erfahren etwas mehr über unsere Agentin, die taffe Agentin, die weder Toten noch Teufel kennt und einfach ziemlich ein zähes Luder ist, erfahren wir noch mehr über den Hintergrund, wie sie da hingekommen ist und herzerwärmende Geschichte. Also wirklich schön geschrieben und das ging so schnell rum, als ich den Jüngsten quasi ins Bett gebracht habe, dass ich da einfach weitergelesen habe. Und das ist ja in diesen Trade Paperbacks, sind zwar die Cover da, aber steht nicht da, das ist jetzt das. Ich habe mich zwar gewundert, warum es ein großes Splash-Page ist von Ambersand und habe dann direkt weitergelesen, aber mal so viel vorweg, grandios. Einfach mal dranbleiben, ihr müsst eine Woche warten, dann kommt der nächste Teil. Wärmstens empfohlen. So, das ist Helge, wenn ihr das Zwitschern im Hintergrund hört, aber nur mal so am Rande. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.